Und jetzt die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.
Genau, die Sternzeit, und zwar heute mit
Tom Sundermann
und mit mir, Mathilde Regenita. Seit über einer Woche zittern wir jetzt schon unter wirklich sibirischen Temperaturen. Manche finden sowas toll, gehen Schlittschuhlaufen zum Beispiel. Andere finden das scheußlich und würden am liebsten gar nicht mehr vor die Tür gehen. Und für einige wird der Winter sogar lebensgefährlich, für Obdachlose nämlich, die auf der Straße leben. Zum Glück gibt es aber auch Leute, die versuchen, ihnen zu helfen. Und Tom, du hast zwei dieser Leute begleitet.
Ja, richtig. Ich war in Köln mit den Kältegängern unterwegs. Das sind Sozialarbeiter, die kümmern sich im Auftrag der Stadt im Winter um die Obdachlosen.
Und was machen solche Kältegänger genau? Bringen die den Obdachlosen Decken oder was Warmes zu trinken?
Ja, gerade das nicht. Das klingt erstmal hart, aber die Kältegänger wollen nicht dazu beitragen, dass sich die Obdachlosen beim Leben auf der Straße wohler fühlen, sondern sie wollen diese Menschen ja von der Straße wegholen und sie dazu bewegen, in die Unterkünfte zu gehen. Und das kann dann sogar der erste Schritt zu einem normalen Leben sein.
Okay. Wie kalt muss es denn sein, damit so ein Kältegang überhaupt stattfindet?
In der Regel gehen die Kältegänger raus, wenn die Temperatur unter Null fällt. An dem Abend, als ich mit ihnen unterwegs war, da war es noch ein gutes Stück wärmer. Aber das Wetter, das kann ja jederzeit schnell umschlagen. Das sehen wir auch jetzt gerade. Ja, und dann ist es gut, wenn die Obdachlosen schon wissen, wo sie hingehen können.
Wer die beiden Kältegänger sind, die du in Köln begleitet hast, was sie antreibt und was sie erleben, darum geht's heute bei uns in der Sternzeit-Reportage. Gleich als nächstes kommt hier aber erstmal die Wochenschau und da sprechen wir über eine etwas gruselige Ausstellung. Bis gleich.
Domradio Sternzeit. Wochenschau.
Was ist denn da los?
Da hören wir gerade, wie sich tausende Menschen um einen Scheiterhaufen drängen. Die Menge johlt, alle wollen bei der Hinrichtung der angeblichen Hexe mit dabei sein.
Puh, das ist aber gar nicht schön. Ist das ein Film?
Nein, das ist eine Szene aus der Ausstellung Galgen, Rad und Scheiterhaufen – Einblicke in Orte des Grauens.
Schon wieder nicht so schön. Wo kriegt man denn solche Einblicke in Orte des Grauens?
Jetzt kommt ein schweres Wort: im Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Das ist ein Museum, das sich mit der Kulturgeschichte des Sterbens beschäftigt und jetzt aktuell eben mit der Kulturgeschichte des gewaltsamen Sterbens.
Es geht natürlich zunächst um ein mittelalterliches und frühneuzeitliches Gerichtswesen, eben mit der Konsequenz, dass auch die Todesstrafe verhängt wurde. Es soll uns aber auch darauf hinweisen, dass das natürlich auch immer noch heute ein Thema ist und verlangt vom Besucher auch eine Stellungnahme, eine persönliche.
Wer war das jetzt?
Das war Rainer Sörries, der Museumsdirektor.
Und was gibt's alles zu sehen in der Ausstellung außer Scheiterhaufen-Szenen?
Zum Beispiel die im Moor konservierten Überreste eines Gehängten oder Daumenschrauben, Eisenmasken und Schandmasken.
Schon wieder so furchtbare Dinge. Es geht also hier um verschiedene Folter- und Hinrichtungsarten. Warum zeigt man sowas?
Ja, die Menschen waren die Jahrhunderte hindurch ganz schön erfinderisch, wenn es darum ging, andere Menschen ins Jenseits zu befördern. Deswegen zeigt man das. Aber das bezeugt auch, dass es ethische Entwicklungen gab, dass man versucht hat, die Todesstrafe, ja, wenn man das so sagen kann, menschlicher zu gestalten.
Indem man das Richtschwert, was teilweise nicht immer auf Anhieb funktionierte, dann durch das Richtbeil ersetzte, was garantierte, dass mit dem ersten Schlag der Kopf vom Rumpf getrennt war. Und in der Französischen Revolution wurde dann dieses mechanisierte Gerät der Guillotine erfunden, was immer funktionierte und nicht von menschlichen Fähigkeiten abhängig war. Und wenn Sie das bis in die Gegenwart ausdehnen, dann den elektrischen Stuhl, noch humanere Todesstrafe, und die Todesspritze, die noch humanere Todesstrafe.
Also sozusagen weg vom finsteren Mittelalter. Aber sag mal, Tom, war denn das Rechtssystem im Mittelalter wirklich willkürlich?
Nein, ganz im Gegenteil. Das folgte einer inneren Logik. Wenn es da grausam inszenierte Hinrichtungen gab, dann war das, damit man potenzielle Übeltäter abschrecken konnte. Und angemessene Strafen, die sollten nicht Rache sein, sondern eben Sühne.
Aber was heißt denn angemessen?
Ja, angemessen, das hieß im Mittelalter schon mal Hand ab für Diebe oder Zunge ab für Gotteslästerer.
Also doch finsteres Mittelalter.
Nein, absolut nicht, findet Museumsdirektor Serries.
Wir haben eben eine andere Vorstellung von Recht und Gerechtigkeit, aber man darf deswegen das Mittelalter nicht gleich als dunkles bezeichnen, sondern es war ein anderes Weltbild und vergleichsweise haben wir ein ähnliches Weltbild, vielleicht eben auch noch im Islam, in der Scharia, die uns auch so fremd vorkommt, wo aber ganz ähnliche Rechtsgrundsätze gelten.
Also es gibt immer wieder auch aktuelle Bezüge in der Ausstellung. Warum sind die so wichtig?
Die sind wichtig, damit man sieht, dass diese Ausstellung nicht einfach nur ein historisches Gruselkabinett ist.
Die Ausstellung möchte vermitteln, dass es Zeiten gab, in denen sich der Mensch das Recht nahm, über andere zu urteilen und sie zu töten. Und wir sollen darüber nachdenken, warum hat sich das gewandelt und wie ist unsere heutige Einstellung dazu, zumal wir in vielen Staaten der Welt ja die Todesstrafe noch haben.
Ja, leider ist das wirklich so. Wer jetzt neugierig geworden ist und sich die Ausstellung Galgenrad und Scheiterhaufen Einblicke in Orte des Grauens tatsächlich anschauen will, was muss der tun?
Der muss nach Kassel fahren und ins Museum für Sepulkralkultur gehen. Die Ausstellung geht noch bis zum 28. Mai.
Das hast du sehr schön gesagt, Museum für Sepulkralkultur.
Jetzt kann ich's.
Ladies and gentlemen, please give a big warm applause for Rose to Jazz.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Und in unserer Rubrik Abgehört sprechen wir jetzt über ein Jubiläum. 50 Jahre Amnesty International, das war eigentlich letztes Jahr. Trotzdem feiert die Menschenrechtsorganisation in diesem Jahr einfach weiter. Warum, Tom?
Weil jetzt auch der US-amerikanische Ableger von Amnesty 50 wird. Und das ist natürlich eine willkommene Gelegenheit, nochmal kräftig die Werbetrommel zu rühren. Natürlich für die gute Sache, für die Amnesty steht.
Eine gute Sache, die übrigens 3 Millionen Menschen in 150 Ländern der Welt fördern. Und unter diesen 3 Millionen sind auch viele, viele Musiker und 80 dieser musikmachenden Menschen, die haben sich jetzt zusammengetan, um auf die Arbeit von Amnesty aufmerksam zu machen und gleichzeitig noch einem anderen Geburtstagskind zu gratulieren. Wem nämlich?
Keinem geringeren als Bob Dylan. Das ist der vielleicht legendärste lebende Musikstar und der feiert 2012 seinen 50. Geburtstag als Recording Artist, wie man das so nennt. 1962 kam seine erste Platte raus, ja, und seitdem hat er so viele Musiker beeinflusst wie kaum ein anderer.
Deshalb jetzt also eine große Hommage von seinen Kollegen. Wer ist mit dabei?
Das geht ganz quer durch die Generationen. Da ist ein Kinderchor dabei, aber auch Teenie-Star Miley Cyrus und das geht bis zum 92-jährigen Volkssänger Pete Seeger.
Und sie alle zusammen haben jetzt ein Album mit Dylan-Stücken aufgenommen. Wie heißt das? Gutes Stück?
Das heißt Chimes of Freedom, The Songs of Bob Dylan, Honoring 50 Years of Amnesty International.
Wir wollen uns jetzt den Beitrag von Adele anhören. Make You Feel My Love heißt der Song. Worum geht's da?
Um Hingabe, um Aufopferung, um grenzenlose Bereitschaft, seinem Gegenüber Liebe zu schenken, bis hin zur Selbstaufgabe. Klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber mit so einer Einsatzbereitschaft macht ja auch Amnesty International immer wieder auf Missstände aufmerksam, ja, und kämpft für Gerechtigkeit.
Für Amnesty und für Bob Dylan, hier kommt jetzt Adele mit ihrem Dylan-Cover Make You Feel My Love.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Applaus für Adele und ihre Bob Dylan-Interpretation Make You Feel My Love. Mehr über das Album Chimes of Freedom, The Songs of Bob Dylan, Honoring 50 Years of Amnesty International gegen Ende der Sendung. Jetzt aber erstmal das hier.
Domradio Sternzeit. Reportage.
In der Sternzeit sind wir heute unterwegs mit den sogenannten Kältegängern in Köln. Das sind Sozialarbeiter, die im Winter den Obdachlosen helfen. Tom, du warst mit zwei von ihnen bei einem dieser Rundgänge dabei. Stell uns die beiden doch mal vor.
Das sind Inga Simons und Tore Klar vom Johannesbund. Das ist eine katholische Organisation, die auch das Johanneshaus in der Kölner Südstadt betreibt. Ja, und da können Obdachlose schlafen, sie kriegen auch was zu essen. Und im Winter wollen Inga Simons und Tore Klar die Menschen dazu bewegen, von der Straße wegzukommen, in die Unterkünfte zu gehen. Denn draußen zu schlafen, das ist richtig gefährlich, wenn es kalt ist. So haben mir die beiden das erzählt, als wir uns im Johanneshaus getroffen haben.
Und dann seid ihr alle zusammen auf die Straße gegangen. Wie läuft die Arbeit vor Ort so ab?
Ja, die beiden, die wollen so viele Obdachlose wie möglich treffen und ansprechen. Und das hört sich dann so an.
Ja, hallo, kann ich dich mal kurz ansprechen und dir ein paar Informationen geben? Wir sind vom Johanneshaus Köln und versuchen jetzt hier auf dem Kältegang ein paar Leute anzusprechen und denen ein paar Informationen zu geben.
Wer war das jetzt?
Das war Tore Klar. Er ist 42 Jahre alt und Sozialarbeiter. Den Kältegang macht er jetzt schon im dritten Jahr und dabei erklärt er den Obdachlosen, was sie in den Unterkünften erwartet.
Es gibt im Johanneshaus die Notaufnahme, da kann man übernachten, ganz unbürokratisch. Kannst da schlafen, kannst dich am nächsten Tag duschen, hast die Möglichkeit zum Arzt zu gehen. Weil jetzt im Winter auf der Straße ist natürlich nicht so das Ideale für dich.
Klare Ansage von Tore Klar. Der war nicht allein unterwegs, hast du gesagt.
Genau, mit dabei war seine Kollegin Inga Simons. Die ist 31 Jahre alt, arbeitet auch schon länger mit Obdachlosen zusammen. Aber für sie war es der erste Kältegang. Und bevor es dann losging, habe ich sie mal gefragt, wie sie sich den Abend vorstellt.
Also ich glaube, dass es mich vielleicht noch mal ein Stück weit erschüttert, dass da einfach die Menschen dort auf der Straße leben, liegen, schlafen. Ich glaube schon, dass ich das dann auch mit nach Hause nehme, dass es nochmal was anderes ist, die Menschen draußen direkt anzusprechen.
Wie Inga Simons den Kältegang dann tatsächlich erlebt hat, was für Menschen sie und Tore auf der Straße getroffen haben und ob die beiden am Ende wirklich erschüttert waren, über all das sprechen wir gleich weiter, gleich nach den Nachrichten.
Sternzeit, das Jugendmagazin im Domradio. domradio-sternzeit.de Domradio Sternzeit. Reportage.
Kältegänger, wie Sozialarbeiter im Winter Obdachlosen helfen. Unser Thema heute in der Sternzeit. Tom, was genau sind nochmal Kältegänger? Muss uns nochmal erklären.
Ja, die Kältegänger, das sind Mitarbeiter verschiedener Kölner Obdachlosenorganisationen. Und die sind im Auftrag der Stadt im Winter unterwegs und helfen den Menschen auf der Straße.
Und zwei solche Kältegänger, die hast du begleitet. Ich habe mich gefragt, ist das eigentlich eine Kölner Besonderheit oder gibt es Kältegänger auch woanders?
Ja, das gibt es nicht nur hier, das gibt es auch in anderen Städten, in den meisten großen Städten und manchmal sogar das ganze Jahr über. Nennt sich da dann eben nicht Kältegang, sondern irgendwie anders. In der Regel übernehmen das Sozialarbeiter, aber manchmal machen das auch Ordnungsamt oder Polizei bei der Streife.
Hier in Köln übernehmen zum Beispiel Menschen wie Tore Klar und Inga Simons vom Johannisbund den Kältegang. Die haben wir eben schon mal kurz gehört. Und sie schauen eben nach Leuten, die Platte machen, also auf der Straße leben und auch dort schlafen. Gibt es in der Stadt denn so viele typische Orte, die sie aufsuchen?
Ja, das sind meistens Orte, wo die Obdachlosen gut übernachten können, vor Regen oder Schnee geschützt sind, also Tunnels, Brücken, U-Bahnhöfe. Zum anderen sind das aber auch Einkaufsstraßen mit vielen Menschen, weil da können die Obdachlosen gut betteln. Bei unserem ersten Fall, da war es nochmal ein bisschen anders, da sind die beiden Kältegänger nämlich einem Hinweis nachgegangen. Das war eine E-Mail von der Organisation Offroad Kids, die sich um Jugendliche auf der Straße kümmert. Ja, und darin stand, dass die Kältegänger zum Ebertplatz kommen sollen. Tore Klar erklärt uns hier mal, warum.
Da kampiert seit geraumer Zeit eine 18-jährige Frau, die jetzt im 9. Monat schwanger ist, die harten Alkohol konsumiert und die bisher jegliche Hilfe ablehnen. Das wäre jetzt unser erster Weg, dass wir da auf jeden Fall vorbeischauen und die Frau ansprechen und schauen, wie es ihr geht.
Und da seid ihr dann hingefahren?
Genau, gegen 7 Uhr abends ging es dann los mit der Stadtbahn.
Nächster Halt, Ebertplatz. Umsteigemöglichkeit zu den...
Der Ebertplatz ist ja ziemlich groß. Musstet ihr lange suchen?
Nee, nur kurz. Das Mädchen saß da in der Nähe von einem Aufgang, zusammen mit 6, 7 anderen Obdachlosen, alle so in ihrem Alter. Ihr Name ist Eva, sie hatte kurze Haare, ein paar Piercings im Gesicht, trug eine Latzhose. Ja, wir haben auch gleich gesehen, dass sie hochschwanger war. Vor ihr, da stand auch noch eine Flasche Korn. Ja, Tore Klar und Inga Simons sind dann zu ihr hingegangen und haben sich zu ihr auf den Boden gesetzt.
Sprich, es ist also wichtig, auf Augenhöhe zu sein.
Ganz genau, das sagen die beiden. Von oben herab funktioniert das gar nicht und dann haben sie Eva einfach mal angesprochen.
Wir sind vom Johanneshaus Köln. Wir machen immer so Kältegänge jetzt im Winter, um so ein paar Leute wie euch vielleicht zu informieren, wo es warm ist, wo man ein bisschen Hilfe bekommen kann. Und,
gibt es irgendwo eine Schlafstätte, wo man zusammenliegen kann?
Du meinst Männer und Frauen jetzt, oder? Die Möglichkeit gibt es. Jetzt nicht sofort, aber sowas kann man theoretisch organisieren, ja. Nur müsste man dann jetzt an deiner Stelle, ich darf du sagen, ne?
Ja,
ja. Müsste man zunächst mal beispielsweise ins Elisabeth-Freihaus gehen. Ne?
Da war ich schon, da bin ich rausgeflogen.
Darf ich fragen, wieso?
Weil ich nicht mehr nachts aufgetaucht bin.
Ja, ja.
Gerade 18 Jahre alt, hochschwanger und dann noch auf der Straße, da steckt bestimmt eine ganz dramatische Lebensgeschichte dahinter.
Ja, danach habe ich Eva auch gefragt und auch nach dem Jungen, den sie bald bekommt.
Weißt du schon, wann das Kind kommt? Der errechnete Termin ist der 30., aber das soll Frühgeburt werden. Also die haben gesagt, 2-3 Wochen nur noch habe ich so um den Dreh.
Und hast du jetzt schon eine Ahnung, wie du dann da unterkommst?
Ja, in einem Mutter-Kind-Heim, glaube ich, ja.
Wo schläfst du heute Nacht?
Ja, hier.
Wie lange lebst du schon auf der Straße und was machst du hier so?
Ja, so 3 Jahre, so um den Dreh. Und was machen? Rauchen, trinken.
Liebe machen.
Ja, Liebe. Nein, Gott, klar.
Und wie bist du damals auf die Straße gekommen dann?
Ja, gab Probleme, dann durfte ich nicht mit in Urlaub und so, bin hier zu meiner Tante gekommen und dann wurde ich nicht mehr abgeholt. Und dann konnte mich keiner aufnehmen und ins Heim wollte ich nicht. Und dann bin ich auf Platte gegangen.
Wie geht's jetzt weiter mit dir und dem Kind?
Ich habe zwar so meine Wunschgedanken, dann habe ich meine Angstgedanken, aber wie es wird oder wie es werden sollte, weiß ich nicht.
Also Tom, das ist ja wirklich ein ganz schön erschütternder Fall. Wie gehen denn deine Kältegänger damit um? Wie nehmen die das auf?
Die erleben natürlich oft schwere Schicksale. Tore Klar ist ja schon seit 3 Jahren Kältegänger. Aber das Treffen mit Eva, das hat ihn dann auch nochmal sehr betroffen gemacht.
Ja, die junge Frau hat viel Alkohol getrunken und man merkt ihr auch an, dass sie ja wenig Möglichkeiten und Ressourcen hat, davon wegzukommen. Und es ist natürlich schlimm, die Frau ist schwanger, die ist kurz vor der Geburt und man weiß nicht, wie wird das Kind das schaffen, wie gesund oder wie krank wird das Kind zur Welt kommen, wird man ihr das Kind wegnehmen, das sind alles solche Gedanken, die man da natürlich hat, ne? Wie kann sie mit dieser ganzen Situation fertig werden, die Perspektiven sind erstmal denkbar schlecht, ich hoffe, dass da so ein kleiner Lichtblick da ist für sie und für das Kind.
Ja, Lichtblick für sie und das Kind. Wie geht es denn jetzt weiter für die Eva?
Sie hat erzählt, dass sie schon ein Angebot hat für eine provisorische Unterkunft und danach soll sie ja in das Mutter-Kind-Heim gehen.
Ist ja schon eine Weile her, dass du sie getroffen hast. Wie ist der aktuelle Stand?
Ganz gut. Die Stadtverwaltung hat mir nämlich gesagt, dass Eva zusammen mit dem Vater des Kindes in eine Unterkunft gezogen. Die ist außerhalb von Köln, der Ort, wo sie aufgewachsen ist. Und mittlerweile hat sie entbunden, wird auch weiter betreut. Also sie hat sicherlich noch einen ganz weiten Weg vor sich, aber es gibt Hoffnung.
Und Eva hat wahrscheinlich auch gemerkt, da gibt es Leute, denen bin ich nicht egal. Und vielleicht ist das auch so ein kleiner Lichtblick, wie der von dem Kältegänger Tore Klar gesprochen hat. Was du mit den Kältegängern auf der Domplatte erlebt hast, das hören wir uns gleich an, gleich im nächsten Reportageteil.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Kältegänger, so heißt unsere Sternzeit-Reportage heute. Kältegänger, das sind Leute wie zum Beispiel Inga Simons und Tore Klar. Die beiden sind Sozialarbeiter in Köln und sie versuchen, Obdachlose im Winter von der Straße zu holen. Dabei machen sie immer wieder erschütternde Erfahrungen. Gerade waren wir schon mit dabei, wie die beiden mit einer hochschwangeren 18-Jährigen gesprochen haben, die keine Bleibe hat und trotzdem weiter Alkohol auf der Straße trinkt. Das war am Ebertplatz. Wie ging es dann weiter auf eurer Tour?
Unsere nächste Station, das war die Domplatte. Da sind nämlich auch immer viele Obdachlose. Da gibt es viele Geschäfte in der Nähe, da kriegen die auch mal kostenlos was zu trinken oder ein Brötchen, halten sich dementsprechend oft da auf. Außerdem sind da viele Menschen unterwegs, bei denen können sie betteln.
Ja, das kann man sich vorstellen. Sag mal, wie viele Obdachlose gibt es denn in Köln?
Genau weiß das keiner. Beobachter schätzen, dass es so um die 2000 sind. Die Kältegänger haben den Eindruck, dass es auch immer mehr werden, gerade auch, weil viele Menschen aus ärmeren Ländern hierher kommen, zum Beispiel aus Osteuropa. Manche von denen finden dann keine Arbeit und landen hier auf der Straße.
Und die Straße, die ist eben im Winter wirklich lebensfeindlich. Man liest ja auch immer wieder von Fällen, wo Obdachlose tatsächlich erfroren sind.
Ja, in Köln ist das in den vergangenen Jahren zum Glück nicht passiert, aber im Winter vor einem Jahr, da sind in Deutschland mindestens 4 Männer erfroren. Die Zahl kommt von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe und die kann natürlich nur Fälle zählen, die ihr auch bekannt werden. Das heißt, möglicherweise liegt die tatsächliche Zahl noch viel höher. Im Winter davor, als es über Wochen so richtig eiskalt war, da sind sogar mindestens 16 Menschen auf der Straße gestorben. Aber wie gesagt, keiner in Köln.
Und damit eben keiner sterben muss auf der Straße, sind die Kältegänger unterwegs und wir begleiten sie jetzt zu ihrer nächsten Station. Sind wir mittlerweile also auf der Domplatte angekommen?
Ja, genau. Und da auf der Domplatte, da ist uns eine Frau aufgefallen, so Mitte, Ende 40 war die. Die heißt Mechthild, saß vor einem Geschäft in der Nähe des römisch-germanischen Museums. Und da am Museum schläft sie nachts auch. Als wir sie getroffen haben, da war sie eingehüllt in eine Decke, neben ihr kauerte ihr Hund und als die Kältegänger sie angesprochen haben, da war sie sehr zugänglich.
Also momentan lebe ich auf der Straße, aber ich kann beim Kollegen schlafen, aber sonst schlafe ich halt auf der Straße.
Ja, könnten wir dir denn was anbieten?
Hier Museum.
Mit Hund?
Also mit Hund ist ein bisschen schwierig.
Deswegen, also ich hätte da vielleicht eine Möglichkeit, wo du ab und zu mal pennen kannst, ja, bei uns im Johanneshaus, ja, dass wir dich da unterbringen und dann mal schauen. Da kannst du auch dann, ne, zur Ärztin, Kleiderkammer, ne, alles
kannst
nutzen.
Kannst den Hund mitnehmen.
Kannst den Hund mitbringen.
Wie funktioniert denn das dann vor Ort? Das sind doch Gemeinschaftszimmer in diesen Unterkünften. Ist das dann nicht ein bisschen problematisch, wenn da dann noch so ein Hund rumläuft?
Ja, eigentlich schon, aber es gibt im Johanneshaus extra zwei Räume für Obdachlose mit Hund. Das heißt, die müssen keine Sekunde von ihrem Hund getrennt sein. Und das ist so wichtig, weil der Hund ist für viele Obdachlose das Allerwichtigste. Ohne den gehen die nirgendwo hin. Ja, und Mechthild, die wir gerade gehört haben, die zahlt sogar die Hundesteuer.
Puh, wie schafft sie das denn?
Sie bettelt sich ein paar Euro pro Tag zusammen. Einmal die Woche kommen runde 20 Euro von der Arbeitsagentur. Ja, und davon zahlt sie eben auch den Hund. Ja, man merkt es schon, dass es dem Hund gut geht. Das ist vielen Wohnungslosen wichtiger als das eigene Wohl. Das hat Inga Simons schon oft erlebt.
Also ich denke, der Hund dient zum einen als Schutz, auch davor vielleicht bestohlen zu werden, beklaut zu werden. Zum anderen ist das irgendwie der beste Freund, der einem zuhört, der einem Wärme schenkt, der immer für einen da ist. Für die ist ganz klar, dass sie nur mit Hund von A nach B gehen und auch den niemals im Stich lassen würden.
Was wird da geklaut? Wie häufig kommt das vor?
Das sind Schlafsäcke, das sind Rucksäcke, das sind kann alles Mögliche sein. Also die ist es leider so, dass sie auch untereinander sich bestehlen, weil natürlich die Not so groß ist, dass man vielleicht Angst hat zu erfrieren und dann sieht man irgendwo einen Schlafsack liegen, wo vielleicht gerade der Wohnungslose nicht da ist und dann nimmt man den eben mit.
Also sprich, Obdachlose müssen eigentlich ihr Hab und Gut immer mit sich rumtragen, damit es nicht geklaut wird. Was haben die zum Beispiel dabei?
Das kann uns Mechthild sagen, die habe ich nämlich auch mal gefragt.
Was sind denn die wichtigsten Sachen, die du jetzt bei dir hast?
Also momentan habe ich schon meine Schnursachen dabei. Also sonst habe ich schon mal drei Schlafsäcke bei in dem Wetter. Dann vier Decken und so ein Regen-Ding ist eigentlich für Kinderwagen. Da deckt man so Kinderwagen mit ab, wenn es regnet.
Wie ist das so, am Museum zu schlafen?
Laut, unbequem. Man wird blöd angemacht manchmal. Man muss früh aufstehen, weil um 7 Uhr kommen hier vom O-Amt die Leute uns wecken. Weil dann müssen wir Platz machen, weil um 8 Uhr schon das Museum auf hat. Und dann wollen die das nicht, dass da Leute schlafen. Ne? Das sieht ein bisschen blöd aus dann.
Jetzt wird es ja auch Winter. Was ist daran denn das Schlimmste?
Die Kälte. Und das Nasse halt, ne?
Ja, und weil es so kalt und nass werden kann, hat Tore Klar ihr dann angeboten, am nächsten Tag um 12 Uhr vorbeizukommen und sie ins Johanneshaus zu bringen.
Und, hat sie das angenommen?
Sie hat ja gesagt, aber als sie den Tag darauf zum Treffpunkt gekommen ist, da war Mechthild nicht da.
Das ist ja jetzt nicht so ganz leicht zu verstehen. Da draußen ist es kalt, nass, richtig usselig, das hat sie selbst gesagt. Warum wollte sie dann den Platz im Warmen nicht annehmen?
Ich hatte auch den Eindruck, Mechthild würde gerne ins Johanneshaus mitkommen. Sie schien ja sehr dankbar zu sein. Aber das ist wohl ein bisschen zu einfach gedacht. Denn der Schritt über die Schwelle rein in das Haus, das ist für die Obdachlosen oft ganz schwer. Das hat mir auch Inga Simons gesagt.
Sobald sie eben diesen Schritt getan haben, in so einer Einrichtung, wie wir das sind, zu kommen und dort sozialarbeiterische Hilfe anzunehmen, ist schon, dass man sich da auch offenbaren muss, ne? Dass man sich so ein Stück weit nackig machen muss, erzählen muss, was ist meine Lebensgeschichte, warum bin ich vielleicht hier gelandet, und das wollen viele nicht. Zum anderen glaube ich, viele machen jahrelang Platte draußen, leben draußen, können diese Enge der Einrichtung dann auch nicht gut ertragen und haben damit oft massive Probleme.
Also das verstehe ich jetzt so, dass die Obdachlosen oder viele Obdachlose nach so vielen Jahren auf der Straße gar nicht mehr anders können, als eben auf der Straße zu leben.
Ja, das ist oft der Fall. Wer so lebt, dem fällt es dann oft ganz schwer, Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen. Ganz viele leiden an Psychosen, an Depressionen, manche werden auch drogensüchtig. Ja, und die haben schlicht den Mut verloren, ne? Sich aufgegeben.
Und das sind natürlich dann auch für die Kältegänger eine wirklich schwierige, manchmal sogar hoffnungslose Situation. Da kommen sie dann auch einfach nicht weiter. Du hast ja schon gesagt, dass sie den Obdachlosen eben extra nichts zu essen mitbringen, keinen heißen Kaffee, keine Decke, weil sie die Leute von der Straße wegholen wollen. Könnten sie denn jemanden zwingen, ins Johanneshaus zu kommen, wenn er wirklich richtig in Gefahr ist? Zum Beispiel, weil er viel zu dünn angezogen ist und betrunken oder so?
Nein, die haben da keine Sonderbefugnisse, das dürfen die nicht. Aber wenn die merken, da ist jemand, der hat sich nicht im Griff oder ist in Lebensgefahr, dann rufen die natürlich die Polizei oder den Rettungsdienst und dann kommt der Obdachlose ins Krankenhaus.
Ja, das ist ja immer eine Notmöglichkeit dann. Mhm. Wie gehen die Kältegänger denn mit einem Fall wie Mechtelt um, bei der sie nichts erreichen können?
Naja, die Kältegänger, die sind keine Retter oder Helden, das wissen die auch. Es lässt sich eben nicht jeder helfen, aber dass das Angebot da ist, das ist ja ganz wichtig. So sieht das jedenfalls Inga Simons.
Denken Sie denn, dass Sie viele von denen, denen Sie jetzt ein Angebot gemacht haben, dann auch wiedersehen werden?
Also ich denke den einen oder anderen auf jeden Fall. Und jeder Einzelne, den wir ansprechen, der dann irgendwie bei uns aufläuft und selbst nur für eine Nacht mal bei uns übernachten kann, der ist Gold wert. Also selbst wenn es jetzt von den 10 Leuten, die wir angesprochen haben, nur einer ist, dann ja, haben wir einen guten Job gemacht.
Und welche Philosophie hinter diesem Job steckt, das erfahren wir gleich. Gleich zur vollen Stunde, wenn nämlich unser Pimp My Prayer kommt.
Domradio Sternzeit. Pimp My Prayer.
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Die Sternzeit und zwar heute mit
Tom Sundermann
und Hilde Regenita. Tom, wen haben wir da gerade gehört im Pimp My Prayer?
Das war unser Kältegänger, Tore Klar, und mit diesem Spruch aus der Bibel drückt er ziemlich genau das aus, was seine Arbeit im Kern ausmacht. Für ihn gibt es da draußen auf der Straße nämlich keine Penner oder Asozialen. Für ihn und für die anderen Kältegänger sind das ganz einfach Menschen. Klar, die riechen manchmal ein bisschen streng, sehen ungepflegt aus, aber das spielt für ihn überhaupt keine Rolle. Er nimmt jeden Ernst, den er da draußen trifft, interessiert sich für das, was die zu sagen haben. Und mit seiner Arbeit hilft er auch einigen zurück in ein geregeltes Leben. Und für viele ist der Kontakt mit ihm der erste Schritt auf dem Weg dahin. Das ist das, was für ihn Nächstenliebe bedeutet. Dass er den Menschen hilft, egal wie abschreckend die in ihrer Situation auf viele erstmal wirken.
Sprich, Tore Klar und seine Kollegen machen etwas für das, was für viele andere überhaupt gar nicht erst in Frage käme. Und dass sie dafür eine ganze Menge Überzeugung brauchen, ist eigentlich klar. Mehr darüber erfahren wir dann gleich im nächsten Reportageteil, heute über die Kölner Kältegänger.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Wir sind zurück mit unserer Reportage und da sind wir ja unterwegs mit den Kölner Kältegängern und jetzt sind wir auch wieder zurück auf der Straße. Wir haben schon zwei Obdachlose erlebt, die du, Tom, auf deinem Rundgang mit Tore Klar und Inga Simons getroffen hast. Waren das typische Fälle eigentlich?
Nein, typisch kann man nicht sagen, denn den typischen Obdachlosen gibt es nicht. Was mir aber bei allen aufgefallen ist, die wir an dem Abend getroffen haben, war, dass die sehr tough sind, dass die sich in ihrem Leben mehr oder weniger eingerichtet haben, ja, und sich auch behaupten. Das hatte ich mir vorher nicht so vorgestellt. Aber die Kälte im Winter, die macht natürlich allen zu schaffen und damit gehen auch alle ganz unterschiedlich um. Tore Klar, der ist ja schon seit 3 Jahren Kältegänger, der hat das in dieser Zeit auch immer wieder festgestellt.
Es gibt viele Personen, die auch bei minus 15 Grad draußen bleiben. Manche von denen sind sehr gut ausgerüstet, können sich sehr gut organisieren, wissen, wo Tagesaufenthalte sind, wo sie sich waschen können etc. Aber es gibt eben auch Personen, die mehr oder weniger hilflos auf der Straße leben, mit 3, 4 Pullovern auf einer Parkbank schlafen, die trotzdem nicht in der Lage sind, Angebote anzunehmen, die Schwelle, so niedrig sie hier auch bei uns im Hause ist, zu überschreiten und zu sehen, wie es weitergeht.
Also Tore Klar spricht hier von Obdachlosen, die richtig gut organisiert sind. Habt ihr so jemanden auch getroffen?
Ja, nämlich Michael. Das ist ein 58-Jähriger. Der lebt zusammen mit seinem Kumpel Diego aus Tschechien vor einem Schuhgeschäft in der Hohe Straße. Und ja, das ist tatsächlich ein richtig ordnungsliebender Mensch.
Was sind denn die wichtigsten Sachen, die Sie so brauchen? Worauf können Sie alles, überhaupt nicht verzichten?
Alles. Das ist. Wir können ja einmal gucken. Jetzt haben wir heute gerade neue Jacken gekriegt. Aber hier haben wir ein paar Schokolade, das ist unsere Küche sozusagen.
Da sehe ich einen Weihnachtsmann.
Ja, den haben wir heute gerade ein Geschenk gekriegt. Ah, ja. Dann haben wir noch eine Tasche mehr. Das ist auch Küche. Hier. Das ist Küche. Da ist Essen drin. Wir haben Dosen, wo wir Aufschnitt und sowas aufbewahren. Nur ein bisschen Ordnung immer halten. Das sieht bloß ein bisschen wild aus jetzt, weil wir das erst alles wieder hier drunter schieben müssen, um ein bisschen Platz zu machen. Wir können es ja nicht so stehen lassen. Dann dürfen wir hier auch nicht mehr schlafen. Wichtig ist, dass man das sauber hält.
Das wundert mich jetzt wieder ein bisschen. Wenn es jemand schafft, auf der Straße so gut klarzukommen, so organisiert zu sein, warum klappt das denn dann nicht mit einem geregelten Leben in der Wohnung?
Das ist so ein Fall, da täuscht die Ordnung einfach. In festen Verhältnissen in einer Wohnung zu leben, das wirkt auf solche Menschen beengend, ja? Das überfordert sie. Aber das Leben auf der Straße, das klappt verhältnismäßig gut. Und dabei geben die Obdachlosen auch nicht ihre Werte und Ideale auf. Für Michael und Diego heißt das beispielsweise, dass sie sich nicht an die Straße setzen und betteln.
Was ist mit Kleingeld? Schnurrt ihr auch?
Wir sagen nicht hier, gib mal Geld. Das Geld, das kommt von alleine.
Zu stolz? Oder?
Das ist stolz. Da schnurren brauche ich nicht. Wir kriegen unser Geld und sonst Rest kommt noch mit Flaschen sammeln und sowas zusammen. Wir haben auch manche Tage, wo man kein Geld. Kommen wir aber trotzdem mit klar. Dann haben wir andere Tage, da haben wir so viel Geld. Und ich muss das immer sagen, wir beide sind eine GmbH. Ich bin der Kassenwart. Ich passe auf das Geld auf. Und er passt tagsüber auf die Sachen auf. So einfach sieht das aus. Und wir machen abends, wenn wir dann beide in unseren Schlafsäcken liegen, dann machen wir immer Kassensturz.
So, dann machen sie Kassen. Ja. Kassensturz. Also der Michael hat sich zusammen mit dem Diego offenbar da ganz gut eingerichtet da draußen. Wie lange lebt er denn schon auf der Straße?
Seit ungefähr einem Jahr hat er mir erzählt. Er ist damals aus Hamburg nach Köln gekommen. Vorher, da ist es für ihn ganz schnell abwärts gegangen. Er ist arbeitslos geworden, hat seine Wohnung verloren. Und dann ist er auf der Straße gelandet. Hier in Köln hat sich jetzt sein Alltag eingependelt. Geld und was zu essen, das kriegt er zum Beispiel von den Geschäften in der Gegend. Also er kommt den Umständen entsprechend ganz gut klar.
Dann lass mich raten, er wollte wahrscheinlich auch nicht mit ins Obdachlosenasyl.
Richtig, im Gespräch mit Tore Klar hat er so ziemlich alles an Hilfsangeboten abgeblockt. Auch ins Johanneshaus in der Kölner Annostraße wollte er nicht kommen.
Wir schlafen hier ruhiger als in der Annostraße. Mhm. Wir dürfen hier schlafen. Aber die Annostraße, das kann man.
Aber wie alt sind Sie denn jetzt?
Ich bin 58.
Ja, aber er ist 48. Ganz hohes Alter für die Straße, oder?
Ja, aber.
Es gibt ja noch andere Einrichtungen. Ne?
Ich weiß, ich habe Zettel schon gekriegt, aber da können nur 6 Leute schlafen oder 8 Leute schlafen. Mhm. Und
was ihr auch machen könnt, ist einfach mal bei der Stadt vorsprechen, ja? Bei der Fachstelle Wohnen, dass die euch mal ein Hotelzimmer vermitteln für eine Zeit lang, ne? Damit ihr mal irgendwie wieder zur Ruhe kommt.
Ja, aber ach,
wir haben ja unsere Ruhe. Wir haben hier,
ja. Schläft man auf der Straße ruhig?
Naja, nicht hier eigentlich schlechter.
Hier weil, ist nicht so gut?
Naja, das Einzige ist, es ist kalt, nicht? Und nass.
Ja, eben.
Im Moment.
Also selbst in einem Hotel wollten sich Michael und Diego nicht unterbringen lassen.
Nein, es gibt das Angebot von der Fachstelle Wohnen. Die bringt Obdachlose übergangsweise in sehr einfachen Hotels unter. Die sind eher vergleichbar mit Hostels. Da gibt es auch Mehrbettzimmer. Und dahinter steckt das Ziel, die Leute später in eine richtige Wohnung zu vermitteln und so eben wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Meist bleiben die Obdachlosen in so einem Zimmer für 2 Monate, bis zu 2 Monate. Aber wie gesagt, das ist nichts für die beiden.
Dabei finde ich, klingt das Angebot eigentlich doch ziemlich gut. Also ein warmes Zimmer, auch wenn es schlicht ist.
Ja, schon. Aber viele Obdachlose, die haben regelrecht Angst, dass sie dann wieder mit Sozialarbeitern sprechen müssen. Sich quasi nackig zu machen, wie das Inga Simons gesagt hat vorhin. Michael hat sich jedenfalls angehört, was Tore Klar ihm so zu sagen hatte, aber Interesse hat er eben nicht gezeigt. Er ist so ein Fall, der von der Straße nicht mehr so einfach wegkommt.
Das ist dann sicherlich auch wieder so eine Situation, wo die Kältegänger innerlich auf Abstand gehen müssen, weil sie konnten wieder nicht wirklich was tun, oder?
Richtig, aber na, man muss es so sehen, sie sind immerhin nicht auf taube Ohren gestoßen, haben wenigstens das Angebot gemacht. Und das war Inga Simons auch sehr wichtig.
Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass das Inga Simons allererster Kältegang überhaupt war. Du hast sie dann auch noch gefragt, wie sie das überhaupt erlebt hat.
Also ich fand die Wohnungslosen, die wir angesprochen haben, alle sehr zugänglich und sehr offen, sehr freundlich. Also die haben eigentlich alle gut reagiert, haben sich angehört, was wir zu sagen hatten, beziehungsweise was wir für ein Angebot für sie hätten. Ja, eigentlich bin ich schon positiv angetan, weil ich finde, dass es, selbst wenn es nur ein kurzes Gespräch ist oder dass man eben mal Informationsflyer abgeben kann, doch sehr gut so angenommen wird.
Ganz ehrlich, so richtig hoffnungsvoll und zuversichtlich hat das jetzt aber nicht geklungen.
Nein, aber die Kältegänger, die treffen ja nicht jeden Obdachlosen auf der Straße nur einmal. Manche treffen die auch öfter und da beobachten die dann auch Fortschritte. Und sowas macht sie dann schon stolz. Und da merken sie, dass sie nicht umsonst arbeiten. Dazu kann uns übrigens Tore Klar auch noch was sagen.
Also ich kenne sehr viele Wohnungslose in Köln. Man baut schon eine oftmals sehr enge Beziehung auf und muss natürlich immer die richtige Waage haben zwischen Nähe und Distanz. Muss schauen, wie nah kann ich das aushalten? Wie nah ist es für den Klienten noch gut? Und wo muss ich auch sagen, hier ist eine gewisse Distanz, hier fängt mein Privatleben an oder hier gebe ich nichts von meinem Privatleben preis, um die auch wirklich gut betreuen zu können.
Nimmt man da auch manchmal Fälle mit nach Hause, die man hier trifft?
Es gibt natürlich auf jeden Fall Fälle, die beeindrucken einen, die nehmen einen auch mit und man setzt sich damit auch manchmal nach Feierabend noch auseinander. Man muss da wirklich auch einen guten Ausgleich für sich finden, man muss abschalten können, man muss Ausgleich haben, man muss Hobbys haben und trotzdem kommt es immer wieder vor, dass man sich dabei ertappt, dass man sich mit dem Beruf im Privatleben auseinandersetzt oder man unterhält sich mit Kollegen darüber, was aber auch eine gute Sache ist, um es wieder zu verarbeiten, so ein kollegialer, guter Austausch.
Also man merkt auf jeden Fall, er ist richtig mit Leib und Seele dabei in diesem Job. Der Tore Klar und er und seine Kollegen tun eben ganz viel, um was für Obdachlose zu machen. Aber wenn es jetzt um Obdachlosigkeit geht, dann können ja nicht nur die Kältegänger wie er und die Nachtunterkünfte helfen, sondern ich stelle mir vor, dass wir eigentlich alle was tun könnten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Jeder kann was machen. Und darum habe ich da auch noch ein paar Tipps mitgebracht für Leute, die sich jetzt denken, Mensch, da würde ich doch gerne helfen.
Diese Tipps, die gibt es dann gleich in unserem letzten Reportageteil. Bis gleich.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Wir haben heute schon gesehen und gehört, wenn es draußen kalt ist, wenn die Menschen auf der Straße am dringendsten Hilfe brauchen, dann sind sie nicht allein, weil es nämlich die Kältegänger gibt. Wie hast du denn den Abend mit den beiden Kältegängern Inga Simons und Tore Klar so insgesamt erlebt, Tom?
Ja, das war eine Erfahrung, die hat mich unheimlich aufgewühlt. Ich habe gesehen, dass die Obdachlosen immer eine sehr problematische Lebensgeschichte haben. Das ist bei Eva so, auch bei Michael und Mechthild. Die reden nicht viel darüber, aber die kämpfen natürlich jeden Tag mit ihren Problemen. Und da fand ich es umso beeindruckender, wie die sich behaupten.
Das hat bestimmt auch den einen oder anderen unserer Hörer beeindruckt. Und ich kann mir vorstellen, dass viele sich doch jetzt fragen, Mensch, was kann ich denn tun für Obdachlose? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Du kannst natürlich spenden an Organisationen, die sich in dem Bereich engagieren. Die sind alle etwas unterschiedlich. Manche bieten Schlafplätze, andere verteilen Essen, wieder andere bieten Tagesaufenthalte. Schau dich am besten mal um, überleg dir, was du für sinnvoll hältst. Im Caritasverband der Kirche, da gibt es den Sozialdienst katholischer Männer in Köln. Der hat ein ähnliches Programm wie der Johannesbund. An den kann man auch direkt spenden. Du kannst aber auch bei deiner Kirchengemeinde zum Beispiel nachfragen. Die nennen dir sicherlich gerne was.
Okay, das waren ja schon mal ein paar ganz gute Anregungen. Aber angenommen, ich sehe einen Obdachlosen direkt vor meiner Haustür und ich denke, ich möchte dem ganz konkret jetzt helfen. Was mache ich da am besten? Die Kältegänger, die bringen ja extra nichts zu essen mit, weil sie die Leute vor allem von der Straße runterholen wollen. Darf ich denn jetzt eine Lebensmittelspende ihm direkt geben oder eine Decke oder sowas?
Ja, ja, klar, das darfst du. So eine Geste, die ist auch was ganz Wertvolles, sagt uns hier nochmal Inga Simons.
Man kann auch mit einer Tasse Tee runtergehen und oder einem Brötchen und sagen, Mensch, hier hast du mal was Warmes zu essen. Das kann man schon machen.
Ja, wie wir das gehört haben, die Obdachlosen reagieren meistens sehr freundlich. Für die ist das ein gutes Gefühl, ja, wenn sich da jemand mal ein bisschen Zeit für sie nimmt, sie anspricht. Und wenn so jemand einen friedlichen Eindruck macht, dann kannst du ruhig auch ein bisschen mit ihm reden.
Aber in einem Fall, wo ich den Eindruck habe, da sollten am besten die Kältegänger mal hingehen und den Obdachlosen ermuntern, einen Schlafplatz anzunehmen, an wen kann ich mich dann wenden?
Da kannst du einfach bei der Stadt Köln anrufen oder beim Johannesbund oder anderen Einrichtungen. Die geben den Hinweis dann weiter an die Organisation, die an dem Tag jeweils für den Kältegang zuständig ist. Und dann kommt jemand, schaut nach dem Rechten, bietet der Person Hilfe an. Das passiert dann natürlich auch außerhalb des Winters, wenn es nicht kalt ist. Übrigens, wenn du merkst, dass da jemand ist, der gar nicht ansprechbar ist, der sonst irgendwie extrem verwahrlost aussieht, dann wendest du dich besser direkt an die Polizei oder den Rettungsnotruf. Das ist ja klar, ne?
Ja. Dann noch eins, ich sehe immer wieder Leute, die in der Stadtbahn Obdachlosenzeitschriften verkaufen. Ist das auch ein Weg, um denen zu helfen?
Ja, auf jeden Fall, weil das Geld kommt ja in der Regel direkt bei den Betroffenen an. Du solltest aber darauf achten, dass der Verkäufer einen Ausweis von der Organisation trägt, die diese Zeitschrift rausgibt. Es gibt nämlich auch Leute, die haben es nicht so nötig wie die Menschen, die auf der Straße leben und die kopieren sich die Zeitschrift einfach und nutzen damit die Hilfsbereitschaft von anderen Leuten aus.
Da muss man natürlich dann ein bisschen aufpassen. Wir haben heute jedenfalls erfahren, dass es gar nicht so leicht ist, Obdachlosen zu helfen, aber auch, dass es Menschen gibt, die sich nicht abschrecken lassen, die trotzdem niemals aufgeben. Zwar Kältegänger wie Inga Simons und Tore Klar. Und damit endet jetzt unsere Reportage. Wir können nochmal sagen, diese Kältegänger, die kümmern sich im Winter auf den Straßen von Köln zum Beispiel um Obdachlose. Und als kleines Dankeschön dafür, dass sie dich mitgenommen haben auf ihre Tour und so viel erzählt haben und auch so tiefe Einblicke gegeben haben, haben wir noch ein Lied für sie, was sie sich wünschen konnten.
Jawohl, passend zum Thema ein Song, in dem es um die Gemeinschaft geht, wo jemand als Fremder aufgenommen wird und auch noch was Urkölsches. Das ist Brings mit Willkumme in Kölle.
Und das kürt jetzt hier.
Sternzeit, das Jugendmagazin im Domradio. domradio-sternzeit.de. Domradio Sternzeit. Abgehört.
Gerechtigkeit, Freiheit, Menschenwürde. Dafür setzt sich die Menschenrechtsorganisation Amnesty International seit mittlerweile einem halben Jahrhundert ein. Einen Nobelpreis und diverse andere Preise hat sie dafür schon bekommen. Jetzt macht sich Amnesty selbst ein Geschenk. Was nämlich?
Das Geschenk heißt Bob Dylan. Der hat mit seiner Musik ja schon oft Botschaften unter die Menschen gebracht. Vor 50 Jahren hat er sein erstes Album veröffentlicht und er ist bis heute auf einer niemals endenden Tour unterwegs mit ungefähr 100 Konzerten pro Jahr. Also der Mann schwebt schon längst über allen Gesetzen der Popindustrie, richtet sich auch nicht nach wirtschaftlichen Aspekten und sein musikalisches Erbe, das lebt schon längst in anderen Musikern weiter.
Ja, und eine ganze Reihe anderer Musiker, die zollen ihm jetzt alle zusammen Respekt, nämlich mit dem Album Chimes of Freedom. Komplett ohne Gage sind zum Beispiel Superstars wie Lenny Kravitz, Sting oder Kesha angetreten und haben was gemacht?
Jeder hat seinen persönlichen Lieblingssong von Bob Dylan eingespielt. Das Ganze natürlich für den guten Zweck. Mit der CD möchten sie gemeinsam mit Amnesty International aufmerksam machen auf Themen wie Zensur und Angriffe auf die Redefreiheit.
Mit dabei ist zum Beispiel auch Sinead O'Connor und diese irische Sängerin, die interpretiert ein Stück, in dem der christliche Background von Bob Dylan ganz klar zum Ausdruck kommt. Property of Jesus heißt das Stück. Was ist das für ein Titel?
Das ist ein wirklich zynischer Titel. Der macht sich nämlich über Menschen lustig, die ihrerseits Christen wegen ihres Glaubens oder wegen ihrer vermeintlich naiven Weltanschauung verhöhnen. Die Frage ist, was motiviert solche Leute? Was haben die stattdessen denn eigentlich anzubieten? Ja, und Bob Dylan meint in dem Song nur ein Herz aus Stein, wie es da heißt.
Das Ganze in Property of Jesus im Original von Bob Dylan. Und den hören wir uns jetzt nicht an. Das Originalstück nicht, sondern das Cover. Und zwar in der Version, wie gesagt, von Sinead O'Connor.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
In der Sternzeit wird es jetzt Zeit fürs Buchstabieren.
Richtig. Jetzt lassen wir uns wieder von Bruder Paulus Terwitte das ABC des Glaubens vorbuchstabieren.
Und da sind wir mittlerweile beim T angekommen.
Domradio Sternzeit. Das ABC des Christentums mit Bruder Paulus Terwitte.
T wie Theologie. Theologie, dieses Wort, kommt vom Griechischen. Theos steckt da drin, Gott, und Logos, das Wort. Und bedeutet Doppeltes, nämlich zum einen ist es die Wissenschaft vom Wort Gottes, von der Bibel. Da wird untersucht, wann sind die Schriften entstanden, was bedeuten sie wirklich, wie haben sie damals geklungen, wie müssen wir sie heute verstehen. Und gleichzeitig ist es nicht nur das Studium des Wortes Gottes, sondern auch das Studium, wie man Gott heute ins Wort fassen kann. Denn wie sollen wir heute von Gott reden? Welches Wort sollen wir wählen? Welche Wörter müssen wir wählen, dass Leute das wirklich verstehen? Die Theologie ist also eine Wissenschaft, die einerseits verstehen will, was von Gott alles schon gesagt worden ist, und andererseits die darum ringt, wie man denn heute von Gott etwas sagen kann. Darum gehört zum theologischen Studium auch ein umfassendes Studium der Geschichte und der Dichtung, der Philosophie, der Wissenschaften, damit man in den unterschiedlichen Fächern und Wissenschaftsgebieten einfach neu sehen lernt, sprechen lernt und dann auf der Grundlage der Offenbarung des Wortes Gottes ganz neu wieder anfängt, Gott zu verstehen und ihn verständlich zu machen.
Ihr hört die Sternzeit im Domradio aber nicht mehr lange, denn diese Sendung, die geht jetzt ganz stramm auf ihr Ende. Zu nächste Woche, da ist dann schon Karneval, da haben wir uns dann die Karnevals-Newcomer-Band der Session eingeladen. Zu Gast im Sternzeitstudio sind dann Kasala.
Und diese Sendung gibt es wie immer im Nachhören im Internet unter www.domradio-sternzeit.de, und da findet ihr natürlich auch den Link zum Podcast.
Uns bleibt jetzt nur noch, uns zu bedanken, Danke zu sagen fürs Zuhören und euch schon mal alles Gute zu wünschen für die Jeckentage, die da kommen. Wir, das sind
Tom Sundermann
und Hilde Regeniter. Tschüss.
Tschüss.
Das war die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit